Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen an euch wunderbar schönen Menschen. Gut, dass ihr da seid. Ein alter Rabbi fragte einst seine Schüler, wie man die Stunde bestimmt, in der die Nacht endet und der Tag beginnt. Ist es, wenn man von weitem einen Hund von einem Schaf unterscheiden kann? Fragte einer der Schüler. Nein, sagte der Rabbi. Ist es, wenn man von weitem einen Dattel von einem Feigenbaum unterscheiden kann? Fragte ein anderer. Nein, sagte der Rabbi. Aber wann ist es dann? Fragten die Schüler. Es ist dann, wenn du in das Gesicht irgendeines Menschen blickst und deine Schwester oder deinen Bruder erkennst. Bis dahin ist noch Nacht. Soweit eine Erzählung der Chassidim. Und ich erzähle sie euch heute, weil ich diese Erfahrung gerade gemacht habe, wie von Nacht Tag wird. Von Mittwoch bis Freitag habe ich an einer Fortbildung zu gewaltfreier Kommunikation teilgenommen. Wir waren 13 Leute aus allen möglichen Berufen, verschiedenen Städten, ganz unterschiedlicher Geschichte und Bildung, unterschiedliches Alter, Temperament, Männer und Frauen, niemand kannte sich, nee, stimmt nicht, zwei waren Schwestern, aber sonst kannten wir uns alle nicht vorher und werden wahrscheinlich auch nie wieder in dieser Konstellation zusammenkommen. In der gewaltfreien Kommunikation lehrt der Begründer Marshall B. Rosenberg, dass alle Menschen auf der ganzen Welt die gleichen Bedürfnisse haben. Jeder Mensch hat zu unterschiedlichen Zeitpunkten mal ein Bedürfnis nach Ruhe und Erholung, mal nach Abenteuer und was Neuem, mal ein starkes Bedürfnis nach Anerkennung oder Wertschätzung, mal nach persönlichem Wachstum oder Sinn, mal ist das Bedürfnis nach Nahrung im Vordergrund, mal das Bedürfnis nach Sicherheit. Aber grundsätzlich haben alle Menschen auf der ganzen Welt die gleichen Bedürfnisse. Um das zu verstehen, hat mir die Augen oder besser die Herzensaugen dafür geöffnet, dass diese Menschen da bei der Fortbildung, die ich ja gar nicht kannte, alle meine Brüder und Schwestern sind. Diese tiefe Erkenntnis, dass wir alle die gleichen Bedürfnisse haben, hat es mir ermöglicht, mich mit diesen wildfremden Menschen ganz stark verbunden zu fühlen und Liebe für sie zu empfinden. Eben die Schwester und den Bruder zu sehen. Und wenn man im anderen die Schwester oder den Bruder erkennt, wenn wir uns auf das besinnen, was uns Menschen ausmacht und was uns allen gemeinsam ist, dann kommt Gottes Licht in die Beziehung. Dann ist die Nacht vorbei, in der wir uns verbal gegenseitig niedermachen oder übertrumpfen müssen, wo wir Forderungen stellen und uns gegenseitig Vorwürfe machen, wo es um Macht oder Bestrafung, Angst oder sogar körperliche Gewalt geht. Wenn ich, und zwar wirklich egal in wem, den Bruder oder die Schwester sehen kann, dann ist die Nacht vorbei und Gottes Friede kann sich ausbreiten. Amen? Ja? Wir sind immer noch dabei, über das Reich Gottes zu sprechen und heute geht es mir um das Friedensreich Gottes. Inspiriert ist das nicht nur durch die Fortbildung zu gewaltfreier Kommunikation, sondern auch durch die wunderbare Veranstaltung, die wir vom Ökumenischen Forum hatten, mit dem Vortrag von Professor Rothkegel zur Geschichte der Täuferbewegung. Ich will hier nicht den Vortrag wiederholen, keine Angst, könnte ich auch gar nicht. Aber ein wichtiger Punkt war folgender. Es gab im 16. Jahrhundert Christen, die erkannt hatten, dass man nicht per Geburt Christ ist, sondern dass es einer persönlichen, konkreten Entscheidung für Jesus bedarf. Das ist für uns heute hier ganz unstrittig, aber damals war das eine Revolution oder Rebellion. Denn wenn man zum Beispiel nicht als Baby getauft wurde, dann war man nicht registriert, weil ja nur in den Kirchenbüchern eingetragen wurde, wer denn so auf der Welt war. Und dann hatte der Landesfürst ja gar keine Kontrolle darüber, welche Untertanen denn da so in seinem Reich waren und das passte nicht so allen. Mit dem Taufverständnis, dass es einer individuellen Bekehrung und einer Umkehr zu Gott bedarf, um Christ zu sein, waren die Täufer, wie sie deshalb genannt wurden, im gesellschaftlichen Abseits. Und es kam dann auch ihrerseits zu einem Rückzug aus der Gesellschaft, einer Absonderung von der bösen Welt. Und mit dem Verständnis, dass es immer auch praktische Konsequenzen haben muss, wenn man Jesus nachfolgen will. Und einem Verständnis, die Bibel wörtlich zu nehmen und nicht alles nur irgendwie theologisch abstrakt zu sehen, kam es zur konkreten Verweigerung von zum Beispiel der Zahlung von Steuern, die zur Finanzierung von Kriegen beitragen sollten. Die Täufer verstanden Jesus und seine Lehren nämlich als pazifistisch, als gewaltlos. Dabei gab es durchaus Unterschiede. Es gab die Schwertler, die der Meinung waren, dass man den christlichen Glauben auch mal mit dem Schwert verteidigen durfte, und die Stäbler, die für absolute Gewaltlosigkeit eintraten. Weil aber dieses neue und andere Verständnis der christlichen Lehre der Staatskirche und zum Teil den Landesfürsten gar nicht passte, wurden die Täufer verfolgt, massiv und brutal. Viele wurden bei lebendigem Leib verbrannt oder, welche Ironie, ertränkt. Wofür die Täufer heute noch bekannt und relevant sind, sind vielleicht folgende Grundsätze. Sie lebten mündig, gemeinsam, konsequent gewaltlos nach biblischen Maßstäben in der Hoffnung auf Gottes Reich. Bis auf die Gewaltlosigkeit klingt das ziemlich vertraut, oder? So leben wir doch auch. Und wir haben das große Glück, unseren Glauben in Freiheit gemeinsam so leben zu können, wie wir die Bibel verstehen. Den Streit darum, ob Jesus Gewaltlosigkeit gepredigt hat oder nicht, den kann ich heute nicht beilegen. Ich kann euch nur sagen, welche Gedanken ich hatte und habe, und ihr mögt es gerne anders sehen. Ich kann Jesus nur gewaltlos und pazifistisch lesen, aber andere lesen ihn eben auch anders. Mahatma Gandhi soll gesagt haben, die einzigen Menschen weltweit, die Christus und seine Lehre nicht als gewaltfrei betrachten, sind Christen. Wie kommen Gandhi, die Täufer, die Mennoniten und Quäker und eben auch ich darauf, dass eine echte und ernsthafte Jesus-Nachfolge bedeutet, gewaltlos zu sein? Von Anfang an gab es Gewalt und Verfolgung. Im Alten oder Ersten Testament fängt es mit dem Brudermord bei Kain und Abel an. Als Jesus geboren wurde, hat Herodes erlassen, dass alle männlichen Babys getötet werden, damit seine Königsherrschaft keine Konkurrenz bekommt. Gott hat aber nicht etwa Herodes aus dem Verkehr gezogen, sondern er hat Josef in einem Traum gewarnt und dadurch die ganze Familie in Sicherheit gebracht. Als Jesus anfing zu lehren, kam sofort Widerstand auf unter den religiösen Anführern des jüdischen Volkes. Sie wollten Jesus an den Kragen, und die Geschichte endet damit, dass Jesus brutal gefoltert und hingerichtet wird. Jetzt frage ich dich: Glaubst du, dass Gott allmächtig ist? Ja, glaubst du, dass Gott allmächtig ist? Ja, ne? Und glaubst du, dass es irgendetwas gibt, was Gott nicht kann? Ja, stimmt. Es gibt etwas, was er nicht kann. Er kann nicht lügen. Aber meinst du denn nicht auch, wenn Gott alles kann und wenn er allmächtig ist, dass Gott das Böse oder die Bösen schon längst hätte ausrotten können, wenn er das gewollt hätte? Wir können da etwas nachlesen im Matthäusevangelium in Kapitel 26. Judas verrät Jesus an die Hohenpriester und Ältesten, und es kommt zu einer der bekannten Szene, in der Jesus gefangen genommen wird. Und ich lese jetzt ab Vers 49. Judas ging sofort auf Jesus zu. Sei gegrüßt, Rabbi, sagte er und gab ihm einen Kuss. Jesus sagte zu ihm: Mein Freund, tu, wozu du gekommen bist. Und schon traten die Männer heran, packten Jesus und nahmen ihn fest. Da griff einer von Jesu Begleitern nach seinem Schwert, ging damit auf den Diener des Hohenpriesters los und schlug ihm ein Ohr ab. Doch Jesus sagte zu ihm: Steck dein Schwert zurück. Denn alle, die zum Schwert greifen, werden durchs Schwert umkommen. Oder glaubst du nicht, dass ich meinen Vater um Hilfe bitten könnte und dass er mir sofort mehr als 12 Legionen Engel zur Seite stellen würde? Ja, er hätte alle Macht gehabt. Natürlich, Gott hätte das gekonnt. Aber Jesus sagt, wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Und dann wehrt und widersetzt er sich nicht, ruft nicht die 12 Legionen Engel herbei, um dem ganzen Spuk ein für alle Mal ein Ende zu bereiten, sondern er lässt es zu, dass sich die Menschen an ihm versündigen. Sie, die sowieso Sünder waren, sie, die wahrscheinlich schon andere Menschen hingerichtet hatten, werden nun unendlich schuldig, indem sie den Sohn Gottes töten, brutal ermorden. Und er, der Sohn Gottes, er lässt es geschehen. Er leistet keinen Widerstand, damit er nach wie vor ohne Sünde sei. Und dann geht er noch weiter. In Lukas 23, Vers 24 lesen wir, dass Jesus am Kreuz hängt, unter Qualen leidet, kurz vor dem sicheren Tod betet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist ein krasses Beispiel für Jesus' Liebe und Barmherzigkeit. Er lebt hier das vor, was er laut Matthäus im 5. Kapitel, Verse 44 und 45 gelehrt hat. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Das Gleiche lesen wir schon im Vers 9 der sogenannten Bergpredigt, also auch im 5. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Glücklich sind die, von denen Frieden ausgeht, denn sie werden Kinder Gottes genannt. Jesus' Feindesliebe ist das Besondere, das Jesus lehrt. Und das hat so radikal nie einer vor oder nach ihm so gelehrt und gefordert. Und ich lese nochmal Matthäus 5 ab Vers 39, damit wir den Zusammenhang kriegen. Ich aber sage euch, sagt Jesus, ne? Ich aber sage euch, verzichtet auf Gegenwehr, wenn euch jemand Böses antut. Mehr noch, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch die linke hin. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dem lass auch noch den Mantel. Und wenn dich jemand zwingt, eine Meile mitzugehen, mit dem geh zwei. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir borgen will. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Böse und Gute aufgehen und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr dafür wohl verdient? Denn das machen auch die Zöllner. Und wenn ihr nun nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Das tun auch die, die Gott nicht kennen. Deshalb sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Die ersten Christen wurden verfolgt und die meisten Apostel sind als Märtyrer gestorben. Er scheint irgendwie schwach zu sein, dieser neue Weg, den Jesus vorgelebt hat. Er selbst ist zwar auferstanden, aber Gott lässt zu, dass seine Leute verfolgt werden und sterben. Und dennoch, das Christentum breitet sich aus. Und zwar wie ein Lauffeuer in die ganze Welt. Nicht mit Gewalt, nicht durch einen Aufstand gegen die Römer, nicht durch das Recht des Stärkeren. Das grenzt an ein Wunder. Wir feiern 500 Jahre Täuferbewegung. Auch das grenzt an ein Wunder. Sie wurden verfolgt und ermordet, oft von übereifrigen Glaubensgeschwistern. Aber Gottes Wahrheit und Liebe setzen sich durch. Es gibt sie immer noch, die Kirchen, die aus den Täufern entstanden sind. Interessanterweise haben sich aber nur die Kirchen oder Denominationen erhalten, die zu den Stäblern gehörten. Die Mennoniten, die Brethren, die Hutterer und die Amish. Aus dem Zweig der Schwertler, also den Täufern, die eine Verteidigung mit Waffen akzeptierten, ist keine Denomination hervorgegangen. Es gibt sie also noch, die Täufer, und sie wehren sich noch immer nicht, wenn sie angegriffen werden. Gewaltfreiheit ist der Weg zum Frieden. Alles andere wird sich am Ende Gottes Liebe beugen müssen. Das Gute siegt. Jesus wird wiederkommen und was Jesaja in Kapitel 32 prophezeit hat, wird wahr werden. Dann wird die Wüste zum fruchtbaren Land und das Fruchtland gleicht einem Wald. In der Wüste siedelt das Recht und im Garten Gottes Gerechtigkeit. Die Wirkung der Gerechtigkeit wird Friede sein, ewige Sicherheit und Ruhe ihr Ertrag. Dann wird mein Volk an einem Ort des Friedens wohnen, in sorgenfreier Ruhe und sicherem Heim. Jesus hat einen Frieden gepredigt, der höher ist als alle Vernunft. Unsere Vernunft sagt uns, das muss gerecht werden. Unsere Vernunft sagt uns, wehr dich. Unsere Vernunft sagt uns, das muss bestraft werden. Unsere Vernunft sagt uns, ich brauche Genugtuung. Aber mit Rache und Gegengewalt, mit Bestrafung und endlosem Schlagabtausch kommen wir kein Stück weiter. Das Christentum hat sich durch Liebe ausgebreitet, durch Hingabe, durch den Beistand, den Christen geleistet haben, durch den Trost und die medizinische Versorgung, die Christen allen Umständen zum Trotz gewährt haben. Das hat die Leute auf den Weg von Jesus und zum Vater im Himmel gebracht. Es ist unvernünftig, immer wieder zu vergeben. Aber auf die Frage von Petrus, Herr, wie oft darf mein Bruder gegen mich sündigen und ich muss ihm vergeben? 7-mal? Antwortet Jesus, nein, nicht 7-mal, sondern 77-mal. Mit anderen Worten, unendlich, immer, egal wie oft. Unser Vater im Himmel, der alle Macht dieser Welt und weit darüber hinaus hat, dieser Gott zieht es vor, gnädig zu sein, weil er ein Gott des Lebens ist. Er vergibt, wieder und wieder. Gnade und Vergebung sind die Schlüssel zum Reich Gottes. Dadurch und nur dadurch kommt Frieden. Ohne inneren Frieden wird es keinen äußeren Frieden geben. Wir alle brauchen Gnade und Vergebung. Gottes Barmherzigkeit und Großzügigkeit. Wenn wir das verstehen, dass wir uns darin alle gleich sind, weil wir alle Ebenbilder Gottes sind, dann können wir Liebe für Menschen haben und Frieden stiften. Unser Gott handelt immer wieder so unvernünftig in unseren Augen, weil er das Böse nicht bestraft oder ausmerzt. Kleines Wortspiel. Wir wünschen uns oft den Rächer der Enterbten, den Superhelden, der alles Böse platt macht, wie wir das im Film kennen. Aber Gott rottet das Böse nicht aus, sondern er rettet die Witwen und Waisen. Er versorgt die Armen. Er richtet die Gebeugten wieder auf und gibt den Verlorenen neue Würde. Gott bekämpft das Böse nicht, sondern überwindet es mit Gutem. Durch die Liebe, die so viel stärker ist. Er lässt die Sonne über Guten und Bösen aufgehen, damit jeder die Chance hat, ihn zu erkennen und seine Gnade und Vergebung zu empfangen. Gottes Friedensreich beginnt mit einem Baby und endet mit einem Mann am Kreuz, der lieber stirbt, als Gewalt anzuwenden, damit es echten Frieden geben kann. Wer in der Seelsorge tätig ist, weiß, gewährte Vergebung heilt die eigene Seele. Wenn ich vergebe, wird meine Seele gesund. Wir können loslassen und Gott überlassen, wenn wir vergeben. Und dann kann Frieden in unserem Innern einkehren. Dieser Friede wird sich ausbreiten, ganz sanft, aber unaufhaltsam. Lasst uns deshalb jetzt eine Übung machen, wo wir vergeben. Ich habe sie aus der Zeltstadt mitgebracht von Andy Jansson, einem Pastor in Greifswald. Und das war für mich nochmal so ein Augenöffner, was er da gelehrt hat, weil es nämlich eine richtige Art, eine gute Art gibt, wie wir Vergebung aussprechen können und eine ungünstigere. Im Sinne der gewaltfreien Kommunikation geht es nicht darum, zu der Person hinzulaufen, die uns verletzt hat, und ihr zu sagen, ich vergebe dir, dass du mir diesen blöden Spruch an den Kopf geworfen hast. Denn wenn ich zu der Person, die mich verletzt hat, so einen Satz sage, dann spreche ich zwar einerseits von Vergebung und meine sie vielleicht auch so, und trotzdem mache ich auch nochmal wieder den Vorwurf. Ja, du hast mir aber was an den Kopf geworfen. Und das erschwert den echten Frieden. Wir sollen nicht richten. Gott allein ist der Richter. Sein ist die Rache. Also bringen wir unsere Anliegen vor Gott und nicht vor Menschen. Warum vergeben wir? Jesus hat uns beten gelehrt. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Kann gleich kommen, aber ja, doch, alles gut. Mich hat nur das Licht irritiert, alles. Also, weil Gott mir gnädig war und mir alles vergeben hat, kann ich auch anderen vergeben. Wie er mir, so ich dir. So ein Vergebungsgebet kann in 5 kurzen Schritten ablaufen und die gehe ich jetzt einmal mit euch durch. Der erste Schritt lautet, was ist passiert? Der zweite lautet, wie hast du dich gefühlt? Der dritte, was ist das Unrecht? Im 4. Schritt klagen wir die Person vor Gott an und im 5. Schritt sprechen wir konkret Vergebung aus. Und diese Übung werden wir jetzt gleich miteinander durchführen. Deshalb erzähle ich euch die Schritte jetzt nochmal im Detail, wie das funktioniert. Jeder, der möchte, ja niemand muss, jeder, der möchte, sucht sich eine Person seines Vertrauens und überlegt schon mal jetzt, mit wem könnte ich vertrauensvoll zusammenarbeiten. Und das ist dann eine seelsorgerliche Situation, das heißt, sie bleibt vertraulich. Ja, was immer ihr euch gegenseitig oder nur einer dem anderen erzählt, ist vertraulich. Und dann erzählst du dieser Person von einer Situation, in der dich eine andere Person verletzt hat. Wenn dir mehrere Situationen einfallen, wähl eine aus. Ja? Und ihr solltet nicht mit dem Ehepartner zusammenarbeiten, schon gar nicht, wenn es der Ehepartner ist, der euch verletzt hat. Und ihr solltet auch, ne, sprecht darüber mit jemand anders. Und es kann, also ne, wir wollen jetzt hier nicht die großen Dinge, die in unserem Leben gewesen sind, aufarbeiten, da wäre nicht der richtige Rahmen. Aber vielleicht habt ihr euch über die Frau an der Supermarktkasse geärgert oder über, was weiß ich, ja, den Typen, der dir wieder die Vorfahrt genommen hat oder irgend so ein Blödsinn. Erzählt der Person, mit der ihr das gleich machen werdet, von der Situation, in der dich eben eine andere Person verletzt hat. Und im Sinne der gewaltfreien Kommunikation ist es gut, an dieser Stelle wirklich nur beobachtend zu erzählen. Also das ist passiert. Ja? Ich hatte Vorfahrt und der kam aber zack rüber. Ohne zu bewerten oder zu interpretieren, von wegen, ja, der wollte mir eins auswischen und der hat mich über den Tisch gezogen oder so. Nee, erstmal nur beobachtend, was ist passiert. Ja, die Frau hat einen Satz gesagt, nämlich den Satz oder so. Und der zweite Schritt ist dann Gefühl. Erzähle, wie du dich gefühlt hast, als jemand diesen Satz gesagt hat, als jemand da von rechts einfach rausgeschossen kam oder. Was hat das in dir ausgelöst? Fühltest du dich traurig oder einsam? Warst du angespannt? Hilflos, ängstlich oder besorgt, frustriert, entsetzt oder vielleicht unruhig, verlegen, verwirrt, mutlos, bitter, gelähmt, ratlos, erschrocken, widerwillig, irritiert. Das sind Gefühle. Ja, da fehlt es uns oft an Vokabular, deshalb habe ich euch mal ein paar Gefühle mitgebracht, sind noch lange nicht alle. Also, wie hast du dich gefühlt, als das passiert ist, als jemand diesen Satz gesagt hat oder eben das und das gemacht hat? Je genauer du deine Gefühle beschreibst, desto besser ist es. Schritt 3. Du benennst das Unrecht. Sage, womit die andere Person an dir schuldig geworden ist. Was hat sie Falsches getan? Oder was hat sie nicht getan, das sie hätte tun sollen? Und dies ist nicht der Moment für mildernde Umstände, sondern da darf man jetzt wirklich mal sagen, das war scheiße. Ja? War nicht in Ordnung. Da hat er mich nicht unterstützt, wie ich das gebraucht hätte. Da hat er mich nicht gesehen oder was immer es ist. Ab jetzt wird gebetet. Gott, ich klage XY dafür an, dass sie oder er das und das getan hat, beziehungsweise nicht getan hat. Ja? Anklage. Aber vor Gott. Gott, ich klage Gabi an das. Ne? So. Ich klage nicht bei dir, sondern bei Gott. In diesem vierten Schritt darfst du emotional werden. Gott ist der gerechte Richter. Du legst das Unrecht in seine Hand und hörst auf, selbst Richter zu spielen. In diesem Schritt kannst du auch beschließen, keine Anklage vorzubringen, sondern die Person zu begnadigen. Wenn du aber merkst, dass du noch nicht ganz frei bist, Gnade vor Recht ergehen zu lassen, dann bring die Anklage vor Gott. Als fünfter Schritt bleibt dann nur noch die Vergebung auch wirklich auszusprechen. Bete, Gott, ich vergebe XY, Gabi, wem auch immer, dass sie, er das und das gemacht hat und nicht gemacht hat. Und sag, dass du vergibst. Sag nicht, ich will vergeben oder bitte hilf mir zu vergeben. Nein, ich vergebe. Denn Worte haben Macht, auch wenn wir sie noch nicht fühlen. Soweit die fünf Schritte und die Übung, die wir jetzt machen. Gibt es noch Fragen dazu? Spontan so. Alle Klarheiten beseitigt. Dann blendet Jan jetzt nochmal die Übersichtsfolie ein mit den fünf Schritten, genau. Und ihr sucht euch jetzt eine Person eures Vertrauens, ne? Ihr müsst nicht, aber wer mag. Es ist wirklich sehr befreiend und sehr hilfreich, mal mit jemandem das so zu besprechen, zu sagen, oh, ne. Wie gesagt, es muss ja gar nicht jemand sein, den die andere Person kennt, ne, da an der Supermarktkasse oder im Verkehr oder wo auch immer. Es gibt ja genug Gelegenheiten, wo wir mal vielleicht was vergeben müssen. Also, sucht euch jemanden und wenn ihr nicht weiterkommt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwo stecken bleibt, gebt mir ein Zeichen, dann komme ich und gucke, ob ich euch weiterhelfen kann. Okay, go!